Es lohnt sich, einmal nach Sichem Nablus zu reisen, um diese Dinge, die ich Ihnen eben gezeigt habe, zu sehen. Aber passen Sie auf. Die Straße Nummer 60 von Jerusalem hinauf durch das Westjordanland nach Sichem ist in den letzten Jahren gesichert worden. Militärisch. Also da müssen Sie nicht Angst haben, aber passen Sie auf. Wenn Sie abzweigen von der Nummer 60, und glauben Sie nicht dem GPS alles. GPS sind manchmal gefährlich. Wenn Sie abzweigen, dann kommen Sie in verschiedene arabische Dörfer rein. Aber achten Sie am Straßenrand auf diese roten Tafeln. In Hebräisch, Arabisch und Englisch wird hier gewarnt. Auf Englisch steht hier, "This road leads to Area A." Diese Straße führt in die Zone A, unter palästinensischer Autorität. Das sind diese Gebiete im Westjordanland, die Israel in Zug von Friedensverhandlungen vollständig an die Palästinenser abgegeben hat. Da müssen sie auch selber für die Sicherheit sorgen. In der Zone B, das sind Gebiete, wo auch Araber wohnen, aber Israel hat immer noch die Aufsicht über die Sicherheit. Und Zone C, das sind jüdische Siedlungen. Also, wenn Sie jetzt da in die Zone A kommen, unter palästinensischer Autorität, dann steht hier, der Eintritt ist für israelische Bürger verboten. Es ist gefährlich für ihr Leben und ist gegen israelisches Gesetz. Das heißt also, Israelis dürfen da nicht rein. Und das ist nicht einfach, um die Israelis zu ärgern, dass sie nicht überall hin dürfen, sondern das ist lebensrettend. Denn es ist wirklich sehr gut möglich, dass sie erschossen werden, dass sie irgendwie umkommen. Nun, als Tourist müssen Sie keine Angst haben. Man hat es nicht auf Touristen abgesehen, sondern es geht darum, Juden und Israelis zu töten. Aber die fragen ja nicht, zeigen Sie mal Ihren deutschen Pass und zeigen Sie mal, dass Sie wirklich keine jüdische Abkunft haben. Und je nachdem, wie Sie aussehen, werden nicht groß Fragen gestellt, ja? Zum Beispiel, ich ging mal auf den Tempelberg hoch und dann hat die palästinensische Kontrolle oben, nach der israelischen Polizeikontrolle, haben die mich gefragt, sprechen Sie Hebräisch? Da habe ich gesagt, ich spreche Schweizerdeutsch. Ich habe ihn nicht das gefragt. Oh. Also eben, man muss schon aufpassen und ich würde Ihnen anraten, fahren Sie nicht dort rein. Ja, aber eben fahren Sie mal hoch bis nach Sichem, und dann sehen Sie Nablus, diese Stadt, zwischen dem Garizim und dem Ebal, da unten. Aber hier sehen wir, wie Bibel und UNO zusammenstoßen. Und das eben im ganzen Westjordanland. Hier sehen Sie Jericho, die Palmenstadt. Das war die erste Stadt unter israelischer Kontrolle, unter Josua, habe ich gesagt. Und hier sehen Sie die Ruinen des alten biblischen Jericho. Ja? Und hier sehen Sie übrigens die Mauern zur Zeit von Josua. Die war viel höher, das war noch eine Tonziegelmauer da oben drauf und die ist nach außen runter gestürzt. Und die haben wir da gefunden. Ich war, Sie lesen in manchen Büchern alles Märchen, man hat keine Mauer von Jericho gefunden, die zur Zeit von Josua runtergefallen wäre. Und wissen Sie warum? Sie müssen den Leuten fragen, ja, also wenn Sie sagen, es ist ein Märchen. Auf welche Zeit setzen Sie diese Eroberung von Jericho an? Ja, 1230 vor Christus. Aha. Ja, und nach der Bibel, wann war das? Ja, eben, das steht das überall, 1230 vor Christus. Ja, aber in der Bibel. Sie werden sehen, die wissen das normalerweise gar nicht, was in der Bibel steht. Wenn Sie die biblischen Zahlen zusammenrechnen, dann kommen Sie auf 1566. Und das ist die Mauer, aus dieser Zeit von 1566, die da zusammengestürzt ist nach außen. Natürlich ist die da. Und nachher wurde ja Jericho lange Zeit nicht mehr aufgebaut. Darum um 1230 vor Christus gab es kein Jericho mit einer Stadtmauer. Das stimmt schon. Aber das war nicht die Zeit von Josua, sondern das ist die Zeit viel später. Also Sie sehen, diese Steine haben wirklich etwas zu sagen heute. Nun, das gehört zum Westjordanland. Aber für Israel sehr bedeutsam. Jetzt gehen wir zum Garizim und zum Ebal. Mose hatte schon Israel instruiert. Wenn ihr dann ins Land der Verheißung kommt, müsst ihr zum Ebal und zum Garizim gehen. Und darum, in Josua 8, nach der Eroberung von Jericho, ging das ganze Volk Israel nach Nablus, also nach Sichem. Die haben sich da in der Talsohle versammelt, das ganze Volk, mit der Bundeslade, sagt die Bibel. Und dann mussten Vertreter von 6 Stämmen auf den Garizim und Vertreter von 6 Stämmen auf den Ebal. Auf dem Garizim mussten sie verkündigen, all den Segen, den Gott über Israel bringt, wenn sie Gott gehorchen und seinem Wort. Auf Ebal mussten sie verkündigen, alle die Flüche, die über Israel kommen werden, wenn sie ungehorsam sind. Zum Beispiel Zerstreuung in alle Welt. Und jetzt etwas Interessantes. Der Ebal ist 940 Meter über Meer. Garizim, der Berg des Segens, 881 Meter. Er ist wirklich ein Segensberg. Denn etwa 27 Quellen entspringen noch heute dort. Das ist ja auf dem Ebal ganz anders. Der Garizim ist wirklich ein Segensberg. Nun, der Fluchberg ist höher. Und Gott wusste, dass Israel eben nicht auf sein Wort hören würde. Und dass ein schrecklicher Fluch über das Volk kommen würde, wie sich das in den vergangenen 2000 Jahren erfüllt hat. Aber, Mose hatte angewiesen, auf Gottes Inspiration hin, auf dem Ebal müsst ihr einen Altar bauen. Und der Archäologe Sertal hat vor einigen Jahren diesen Altar gefunden. Da ist er. Der Altar von Josua auf dem Ebal. Und Sie müssen wissen, auf dem Altar wurden Opfertiere, unschuldige Opfertiere, als Stellvertreter für schuldige Menschen geopfert. Und das war ein Hinweis, dass einmal der Messias kommen würde, um nach Jesaja 53 als Opfer für unsere Sünden zu sterben. Und er kann uns Segen bringen, auch wenn wir Fluch von Gott verdient haben. So wunderbar, dieser Altar ist nicht auf Garizim, sondern auf dem Ebal. Und Josua hat, nachdem das ganze Land Israel verteilt war unter die Stämme, ganz Israel eingeladen, nochmals nach Sichem zu kommen. Und da hat er den Landtag von Sichem gehalten und hat nochmals erklärt, ihr müsst auf die Bibel hören, sonst geht es euch schlecht. Ihr müsst euch entscheiden. Und dort sagte er, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann lesen wir in Josua 24, 26, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes, und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Sie sehen, an dem gleichen Ort, wo früher Abraham seinen Altar gebaut hatte, als Dank für Gottes bedingungslose Verheißung, da stellt er einen großen Stein auf. Bei dem Heiligtum des Herrn, das ist nicht die Stiftshütte, die war in Shiloh. Josua 18, Vers 1. Das ist dieses Heiligtum mit diesen Mauern, die ich Ihnen gezeigt habe, da wo der Altar von Abraham war. Und dann heißt es weiter, und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und dieser Stein wurde bei den Ausgrabungen genau in der richtigen Schicht von 1566 bis 1560 gefunden. Da. Auf diesem Millo, dieser Steinaufschüttung, die auch in der Bibel erwähnt wird. Buch der Richter. Da ist der Stein. Ja, das ist dann auch Gelegenheit für Familienfotos. Sie sehen, dieser Stein kam im 20. Jahrhundert ans Licht, in der Zeit, als die Juden wieder heimkehrten. Und er erinnert sie, eigentlich habt ihr das ganze Land verloren, aufgrund von eurer Verantwortung. Aber Gott hat ja mit Abraham zuvor noch einen Bund gemacht, ohne Bedingung, dass er eben Abraham und seine Nachkommenschaft das Land geben würde in Ewigkeit. Das ist die Verheißung des Abraham-Bundes. Und die Rückkehr der Juden ist die Erfüllung des Abraham-Bundes. Während die Erfüllung des Steines von Josua die weltweite Zerstreuung war. Aber hier kommt beides zusammen, nicht wahr? Also, das ist so bedeutsam. Und der Stein steht dort inmitten von Sichem. Sie müssen das nur nicht zu laut überall ins Dorf verkündigen. Ja, denn die meisten Leute wissen nicht, was der Stein bedeutet dort. Aber das ist das Ergebnis der Archäologie im Zusammenhang mit der strikten Chronologie. Nun gehen wir nach Shiloh. Da, wo die Stiftshütte war, während Jahrhunderten. Nun, seit 1978 wurde dort die moderne Siedlung Shiloh gegründet. Hier im Bild stehen wir auf dem alten Hügel des biblischen Shiloh. Sie sehen, nach dem Sechstagekrieg wurde eine Siedlung nach der anderen gegründet. Und Sie sehen, gerade an solch biblisch wichtigen Orten wie Shiloh. Und dann hat man eben auch ausgegraben und was kam hervor? Der Platz der Stiftshütte kam ans Licht. Sehen Sie diese Steine? Das sind natürliche Feldsteine, die so zugehauen wurden, dass es Schutzmauern bildet, dass sie Schutzmauern bildeten um die Stiftshütte her. Und zwar, die Breite der Stiftshütte nach der Bibel 26,25 Meter. 50 Königsellen. Ich habe gemessen in Shiloh von Mauer zu Mauer. Das ist circa 30 Meter. Also die Stiftshütte kann schön da zwischen diesen Mauern aufgestellt werden. Und diese Mauern verlaufen in der Ausrichtung von Ost nach West. Die Stiftshütte wurde immer aufgestellt Ost nach West. Ja? Sehen Sie, wie wichtig dieser Ort ist. Das war einfach ein Ruinenhügel. Und jetzt diese israelische Siedlung. Gehen wir nach Bethel. Da, wo Jakob seinen Traum hatte. Und Gott ihm verhieß, dieses Land seine Nachkommenschaft zu geben. Ich war vor einiger Zeit eingeladen bei einem Rabbi in Bethel. Das ist er. Dr. Yehuda Bohrer. Und er ist einer der Gründer der Siedlung aus dem Jahr 1972. Ja, und wenn Sie so in den Medien lesen, da werden die Siedler hingestellt als verrückte, extremistische Leute, nicht wahr? Gehen Sie mal hin, sprechen Sie mal mit diesen Leuten. Mal mit Yehuda Bohrer und dann merken Sie, wo ist der Araberhass? Nichts davon. Aber der Mann ist interessant, aus verschiedenen Gründen. Interessant meine ich für uns. Er ist aufgewachsen in Geilingen, da unten gegen die Schweizer Grenze, auf deutschem Boden. Und sein Vater war Rabbi in Geilingen und auch Leiter des jüdischen Altersheims dort. Und dann kam die Zeit eben der Nazis und er sagte, ich kann diese alten Leute nicht im Stich lassen. Ich bleibe bei ihnen. Und so ging er ins Konzentrationslager mit den alten Leuten. Aber die Mutter Bohrer konnte mit den Kindern in die Schweiz fliehen. Aber Sie wissen, das war ja eigentlich kein Problem, denn die Schweizer Grenze war nur ein paar Meter von Geilingen weg. Aber die Schweizer ließen sie nicht drüber, die Geilinger. Es ist wirklich eine Schande, was da geschehen ist. Schrecklich. Aber irgendwie hat's Mutter Bohr mit den Kindern geschafft, in die Schweiz zu kommen. Und so ist Jehuda schließlich nach Israel gekommen und wurde einer der Gründerväter von Bethel. Aber ich kann Ihnen sagen, ein besonnener, angenehmer Mann. Ich habe ihm auch mein Buch geschenkt, Der Messias im Tempel. Über die Symbolik des jüdischen Tempels im Licht des Neuen Testaments. Und da hat er gesagt, heute Nachmittag werde ich schon mit diesem Buch beginnen. Ja. Und wir sind dann auch mit ihm zu seiner Ausgrabungsstätte in Bethel gegangen. Hier dieser Platz bei einer Ruine, die er identifiziert mit der Höhe von König Jerobeam in Bethel. Das Gegenstück zu der Höhe in Dan. Und diesen Platz mit dem Ort des Traumes von Jakob. Wo Gott ihm verheißen hat in Bethel, deine Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Jetzt schauen wir darüber. Sehen Sie diese Hügel? Ja, ich zeige Ihnen ein besseres Bild. Das ist interessant. Dieser Berg da, das ist der höchste Berg im ganzen Westjordanland. Über 1000 Meter. Ja, für Schweizer sind das keine großen Berge, aber für das Westjordanland ist das schon etwas. Das ist ein Hügelland, das Westjordanland, und eben der höchste Punkt ist dieser Berg. Das ist Baal Hazor. Und Sie lesen in 1. Mose 13 von Abraham, der da bei Bethel und Ai war. Und dann heißt es in 1. Mose 13, Vers 14, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen, deiner Nachkommenschaft, auf ewig, ohne zeitliche Begrenzung. Ja, Baal Hazor ist fantastisch. Da haben sie nämlich einen Blick rauf bis zum Hermon, bis zur extremsten Weite der israelischen Grenze da im Norden und darüber hinaus. Sie können von Baal Hazor hinübersehen bis nach Tel Aviv, bis zum Mittelmeer. War schön Wetter, ja? Und Sie können auch rübersehen bis nach Jordanien zum Berg Nebo, wo Mose das Land vor seinem Tod noch sehen durfte, denn er durfte nicht ins Land hineingehen, ja? Wegen seines Ungehorsams. Da haben Sie also einen fantastischen Ausblick über das Westjordanland, über das Land Israel. Und dort sagt Gott, deine Nachkommenschaft auf ewig. Also dieser Berg Baal Hazor hat's in sich. Jetzt verstehen Sie auch, warum das militärische Sperrgebiet ist. Sehen Sie diese Schüsseln da oben? Das ist für die israelische Armee ganz, ganz wichtig, um Angriffe ganz früh eben erkennen zu können. Nun, ich habe schon gesagt, Ost-Jerusalem, das ist Jerusalem in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Und dort ist das Herzstück überhaupt. Der Tempelberg, der Tempelplatz, da war der Tempel der Juden bis ins Jahr 70, als die Römer diesen Tempel zerstörten. Hier sehen Sie den Tempelplatz heute. Dieser selbe Tempelplatz, besetzt mit zwei sichtbaren Moscheen und eine neu gebaute, riesige unterirdische Moschee für Tausende von Leuten. Das ist Ost-Jerusalem. Und die UNESCO sagt, das ist ein islamisches Heiligtum und Israel soll endlich respektieren die religiöse Freiheit auf dem Tempelberg. Also religiöse Freiheit, ich muss Ihnen sagen, es ist verboten, eine Bibel raufzunehmen. Weil die Palästinenser das nicht wollen, dass man eine Bibel auf dem Tempelberg hat. Und die israelische Polizei macht zuerst die Kontrolle, wenn sie rauf wollen, und die sorgt dafür, dass sie keine Bibel raufnehmen. Ich habe das mal schon mal erlebt. Ja, ich war mit meiner kleinen Tochter, Elda, und dann haben die mein Gepäck geöffnet, da war eine Bibel drin. Also ich habe jetzt da nicht irgendwelche Absichten gehabt, ja. Und dann haben die mir gesagt, es geht nicht, das müssen Sie evakuieren. Kann ich die Bibel hier lagern? Nein, Sie müssen weg damit. Da ging ich weg und kam wieder, Gepäck auf, keine Bibel mehr drin. Sie können gehen, aber nicht beten. Also Sie dürfen als Jude und als Christ da oben nicht beten, ist verboten. Und jetzt sagt die UNESCO, Israel soll endlich mal die religiöse Freiheit beachten. Das ist ein islamischer Schrein. Kein Hinweis auf den Tempelberg der Juden in diesem und in dieser UNESCO-Erklärung. Ja, und der Südabhang des Tempelberges führt in die Davidsstadt. So wird das Jerusalem zur Zeit des Alten Testaments und Davids beschrieben. Und da bei dieser gigantischen Steinaufschüttung, dem Millo, der mehrmals in der Bibel erwähnt wird, namentlich, da oben hat David seinen Palast gebaut. In Ostjerusalem. Der durfte das noch. Ja, und hier sehen Sie diese mächtigen Steine, die in den vergangenen Jahren ausgegraben worden sind, sind Zeugen dieses Davids Palastes in Ostjerusalem auf dem Südabhang des Tempelberges. Also Sie sehen, also dieses Westjordanland hat schon in sich. Das ist eigentlich das Kerngebiet von Israel. Das ist nicht das Randgebiet, sondern das Kerngebiet von Israel in seiner Geschichte. Aber jetzt möchte ich zum Schluss eine Pointe bringen. Wir haben uns gefragt, warum ist das Westjordanland für Israel so wichtig? Aber ich möchte zum Schluss fragen, weshalb ist das Westjordanland für die Welt so wichtig? Aber ich werde Ihnen jetzt eine Erklärung geben, die hören Sie nicht bei der UNO. Also die UNO ist nicht interessiert aus diesen Gründen, aber wir haben gute Gründe zu sagen, dass das Westjordanland für die ganze Welt wichtig ist. Im Alten Testament hat der Prophet Micha vorausgesagt, der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Und in jeder Rabbinerbibel steht, dass diese Stelle Micha 5, Vers 2 sich auf den Messias bezieht. Im Targum auf Aramäisch, was in der Rabbinerbibel gerade neben dem hebräischen Text platziert ist. Gott sagt, Micha 5, Vers 2, und du Bethlehem Ephrata, zu kleinem unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und deine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Der Messias soll als Mensch in Bethlehem geboren werden. Aber seine Herkunft ist göttlich, aus der Ewigkeit. Nun, Juden, die nicht glauben, dass Jesus der Messias ist, warten als orthodoxe Juden immer noch auf das Kommen des Messias. Aber ich sage Ihnen, die haben ein Problem. Bethlehem gehört zur Zone A, ganz abgegeben an die Palästinenser. Aber zur Sicherheit wurde da diese Mauer gebaut, damit keine Terroristen rüberkommen können, um Anschläge zu machen. Aber Bethlehem ist judenrein. Ja, und wie soll der Messias dort geboren werden? Der jüdische Messias ist ein bisschen schwierig geworden, nicht wahr? Aber Sie müssen ihn bedenken, der Messias ist ja schon längst gekommen. Jesus Christus hat über 300 Prophezeiungen erfüllt. Er wurde in Bethlehem geboren. Das habe ich heute Nachmittag auch nochmals dargelegt und gezeigt. Also man muss nicht mehr warten, dass dort der Messias geboren wird, jenseits der Mauer. Er ist schon geboren worden in Bethlehem. Aber sehen Sie, warum das Westjordanland so wichtig ist für die ganze Welt. Denn Jesus Christus kam in diese Welt nicht nur für das jüdische Volk, sondern für alle Völker der Welt. Und das war der Anfang seines Kommens in die Welt. Aber das Ende des Lebens von Jesus Christus hier auf Erden war Golgatha in Ostjerusalem. Der Felsen, auf dem die Römer gekreuzigt haben, draußen vor dem Gennator, das man in den vergangenen Jahren wieder ausgegraben hat in Ostjerusalem, das direkt zum Golgatha-Felsen führte. Das ist alles heute so sichtbar in Ostjerusalem. Und da ist Jesus Christus gestorben, im Blick auf die ganze Welt. Nicht wahr? Das Johannesevangelium sagt ja in Kapitel 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Das heißt nicht, also hat Gott Israel geliebt. Natürlich ist Israel das auserwählte Volk, aber nicht um die anderen Völker irgendwie zu verstoßen, sondern aus Israel sollte der Retter kommen, für alle Völker. Und darum sagt Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Jeden, der hier ist, aber noch viel mehr, die ganze Welt. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und das ist im Westjordanland geschehen. Die größte Liebestat Gottes. Und Jesus Christus wird nach der Bibel wiederkommen auf dem Ölberg. Das ist ja der Berg der Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1. Und nach Zacharja 14, 3 wird er als der Richter der Welt kommen. Aber der Ölberg, müssen Sie wissen, ist östlich von dem Zionsberg, dem Tempelberg der Bibel. Dazwischen ist das Kidrontal. Da, auf dem Ölberg, wird er wiederkommen. Zacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, die in der Zukunft gegen Jerusalem kommen werden. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Jesus Christus wird im Westjordanland wiederkommen, als Richter der Welt. Sie sehen diese Bedeutung. Und nun, wir stehen gewissermaßen vor der Entscheidung. Einerseits sehen wir, Jesus Christus kam als der Retter der Welt, um sein Leben zu geben als Opfer. Damit Menschen, die durch ihre eigene Schuld und ihren Ungehorsam gegenüber der Bibel unter Gottes Fluch gekommen sind, Segen bekommen. Das haben wir gelernt von dem Josua-Altar auf dem Ebal. Jesus Christus kam, um zu sterben für Menschen, die unter dem Fluch ihrer Schuld stehen, aber sie sollen frei werden, wenn sie nur ihre persönliche Schuld Gott im Gebet bekennen. Aber Jesus Christus wird auch einmal kommen als Richter der Welt. Und das ist sehr ernst für all die, die den Retter und seinen Segen ablehnen. Wir sind gewissermaßen vor die Entscheidung gestellt. Aber das sind alles Dinge, die wir von dem Westjordanland hier lernen. Wir Menschen sind, sagt die Bibel, von Gott getrennt durch unsere Schuld. Es ist ein tiefer Graben zwischen Gott und uns Menschen. Und die Bibel sagt in Römer 3, wir schaffen es nicht. Wir können uns Mühe geben, um gut zu leben, aber wir kommen nicht hoch, sagt die Bibel. Ist schon gut, wenn Sie sich Mühe geben, gut zu leben. Ja, das lieben die Nachbarn und Ihre Frau oder Ihr Mann liebt es auch, ja? Und Ihre Kinder sind auch glücklich, wenn Sie sich Mühe geben, gut zu leben, ja? Das ist so. Aber die Bibel sagt, damit können wir nicht gerettet werden. Es reicht nicht. Wir können nicht so zu Gott zurückkehren. Und darum, weil wir es nicht können, kam Jesus Christus und wurde im Westjordanland geboren. Und dann schließlich im Westjordanland für unsere Sünden als Stellvertreter der Gerechte für uns die Ungerechten zu sterben. Damit er uns zurückführe zu Gott. Jesus Christus ist die Brücke. Und diese Brücke wurde im Westjordanland gelegt. Und dieses Heilsgeschehen von Golgatha im Westjordanland ist natürlich verknüpft mit all dem Heilsgeschehen an den verschiedenen Orten, die wir gesehen haben. In Bethel, in Jericho, in Sichem, Garizim, Ebal und so weiter und so fort. Das hängt alles miteinander zusammen. Und Ölberg, nicht wahr? Jesus Christus ist die Brücke. Sie wurde gelegt im Westjordanland, diesem kleinen Territorium, mit dem sich die ganze Welt beschäftigt. Und Sie sehen, wie gesagt, 2017 wird ein Jahr sein, das es in sich hat. 15. Januar, Friedenskonferenz in Paris, dann Ende Mai, die 50 Jahre Feier. Israel konnte nicht vernichtet werden 1967, aber Jerusalem, die geteilte Stadt, wurde vereinigt. Und dann haben wir die 100-Jahr-Feier der Balfour-Erklärung, Anfang November. Und Ende November haben wir die 70 Jahre UNO-Teilungsplan, ja, zur Gründung eines Judenstaates in Palästina. Und in dem allem die 500-Jahr-Feier der Reformation. am 31. Oktober. Jetzt denken Sie, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Das hat mit unserem Thema sehr viel zu tun. Die Reformation war der Moment, wo die Menschen merkten, viele Menschen in Europa merkten, wir haben uns in der Christenheit ganz weit von der Bibel entfernt. Wir müssen zur Bibel zurück. Wir müssen zu dem ursprünglichen Christentum zurück. Wir haben in 1500 Jahren uns so weit als Christenheit von der Bibel entfernt. Wir müssen dorthin zurück. Aber sie wussten, es gab viele, die wollten nicht zurück. Und darum wollte man diesen Aufbruch zurück zur Bibel zerstören. Aber das war die Zeit, als Europa unter massiven Druck kam durch den Islam. Und sie kamen bis nach Wien, ja? Und dadurch wurde der Kaiser im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation, wurde er eben gezwungen, sich mit der Islamfrage zu beschäftigen. Und darum im Schatten dieser islamischen Bedrohung konnte die Reformation mit ihrer Rückkehr zur Bibel sich entfalten. Aber traurig, auch die Kirche der Reformation, die ist heute so weit weg von der Bibel. Das ist wirklich katastrophal. Ja, wo sollen wir jetzt hingehen? Ja? Man hat sich 1500 Jahre schon so von der Bibel entfernt und dann kam man zurück zur Bibel und jetzt hat man sich noch weiter von der Bibel entfernt. Ja, was bleibt jetzt noch? Jetzt kommt die 500-Jahr-Feier. Und ich sage Ihnen, das wird eine Feier sein, überall in der Christenheit, aber es wird hauptsächlich nicht um die Frage gehen, wie ist es mit unserem Verhältnis zur Bibel? Wir sollten zurück zur Bibel. Das müssen wir festhalten. Aber eben, das konnte sich so entfalten, diese Rückkehr zur Bibel, unter der Bedrohung des Islams. Und die wurde dann abgewendet. Und jetzt heute ist die Bedrohung des Islams wieder da. Und wie? Aber wie ist das? Spielt die Frage der Bibel und zurück zur Bibel noch eine Rolle? Und wir sehen die Politik. Die ist völlig überfordert mit der islamischen Frage. Völlig. Ja, und in dieser Situation leben wir heute. Sie sehen also, wie das alles miteinander verhängt ist. Sogar diese Feier von Reformation und all diese anderen Feiern dieses Jahres, die hängen alle zusammen mit der Frage, und wie steht es mit unserem Verhältnis zur Bibel? Ist sie Gottes Wort? Hat sie Autorität? Die UNO sagt nein. Keine Autorität. Wir haben die Autorität. Wir sagen, wie es gehen wird. Wir werden das erklären nach dem 15. Januar. Also wir sehen, wir leben in einer Zeit fantastisch. Fantastisch in dem Sinn, es ist eine verrückte Zeit. Eine unglaubliche Zeit. Und da soll man sich zurechtfinden. Aber Sie sehen, wenn man die Bibel studiert, kann man sich wirklich zurechtfinden. Und man kann in all diesem Wirrwarr schließlich erkennen, oh, es gibt einen Weg zurück zu Gott. Und ausgerechnet dieser Weg zurück zu Gott wurde an dem Kreuz von Golgatha geschaffen im Westjordanland. Vielen Dank für Ihre Geduld und das Zuhören.